Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen. Ich freue mich besonders, Sie heute wieder zu Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Anja Dietze. Ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum Esslingen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gesprächspartnerin, und zwar Heike Teller. Und sie ist bei uns am Klinikum Esslingen schon seit 1990 Hebamme. Herzlich willkommen, Frau Teller.
Vielen Dank.
Ja, wenn man als Hebamme arbeitet, das stelle ich mir schon als was ganz Besonderes vor, wenn man kommt jeden Tag zur Arbeit und verhilft anderen Menschen, zur Welt zu kommen. Geht es Ihnen auch wirklich so, dass Sie das als was Besonderes immer noch empfinden?
Ja, tatsächlich habe ich die Besonderheit, dass ich aktuell nur Teilzeit arbeite oder schon ganz lang seit der Geburt meiner eigenen Tochter Teilzeit arbeite. Und in der Form jetzt nicht jeden Tag Geburtshilfe mache. Und tatsächlich erlebe ich es nach wie vor als ja, Freude, als Gnade, als Geschenk, an diesem besonderen Moment für die einzelnen Familien teilzunehmen. Ja, ich staune nach wie vor über das Wunder des Lebens und habe nach wie vor sehr viel Freude daran.
Wunderbar. Wenn man schon so vielen Familien geholfen hat oder sie dabei unterstützt hat, ein neues Leben zur Welt zu bringen, bleibt es was Einzigartiges, so eine Geburt trotzdem? Oder gibt es da Routinen oder ist es doch jedes Mal mit jeder Familie, mit jeder werdenden Mutter was Einmaliges, auch als Hebamme?
Ja. Also ich bin schon so ehrlich zu sagen, es gibt auch in meinem Beruf Routinen und Wiederholungen oder dass ich denke, ah, das ist wie die Geburt damals oder. So ehrlich mag ich sein. Und trotzdem, ja, wir arbeiten nicht an einem Roboter oder einer Maschine oder einem Computer und in der Form ist jede Frau anders, jede Familie anders. Und das finde ich schon die Besonderheit an meinem Beruf. Also mit deutlich über 1000 Geburten in meinem Berufsleben, finde ich schon, macht ja eigentlich das den Reiz aus, dass jede Frau ein bisschen anders ist, jedes Paar ein bisschen anders ist, jedes Baby ein bisschen anders ist. Ja, finde ich nach wie vor schön, wunderschön.
Ja, toll. Hört sich auch so an, als hätten Sie es nie bereut, genau diesen Beruf gewählt zu haben für sich.
Ganz ehrlich, ich habe 3 Jahre auf meinen Ausbildungsplatz gewartet. Ich habe Abitur gemacht und wusste damals schon von meinem damaligen Freund, die große Schwester war Hebamme und die fand ich toll. Und dann habe ich gedacht, ich würde gern was im sozialen Bereich machen, aber irgendwie, wenn es dann immer nur in Schwierigkeiten und Dramen und so geht, ich habe dann Sozialpädagogik angefangen zu studieren, habe ich gemerkt, nee, da werde ich auf die Dauer nicht glücklich. Und als dann die Zusage kam zur Hebammenausbildung damals in Würzburg an der Uni, war ich total glücklich, weil ich sofort wusste, ja, da kann ich mit meinen 2 gesunden Händen einerseits wirklich Hand anlegen und helfen. Es ist fast manchmal auch wie ein Handwerksberuf, auch. Aber ich kann auch ganz viel mich einbringen und einfach diesen, ja, für mich fast nach wie vor faszinierenden Vorgang der Geburt und diesen natürlichen Anteil. Also ich bin ja im gesündesten Anteil mit unterwegs der Klinik. Ja, da bin ich richtig und da mag ich hin.
Das ist toll. Hebammen ist ja auch ein ganz besonderer Beruf, weil sie ja auch ganz alleine arbeiten dürfen. Das ist ja, gibt ja schon eine besondere Stellung, diese Berufsgruppe. Also so empfinde ich das hier im Klinikum, dass die Hebammen schon eine besondere Stellung haben, auch sehr selbstbewusst sind und auch eine besondere Rolle in einem Krankenhaus haben.
Ja. Also wir Hebammen haben schon so eine eigene Vorstellung, wie wir Geburtshilfe machen wollen und sind, glaube ich, deshalb auch nicht immer ganz einfach. Gleichzeitig, ist es toll, dass wir in unserem Beruf so selbstständig arbeiten dürfen. Also grundsätzlich dürfen wir die gesunde Schwangere von Schwangerschaftstest positiv an freiberuflich draußen begleiten. Aber auch unter der Geburt dürfen wir die gesunde Schwangere wirklich von Wehenbeginn bis Baby da alleine betreuen. In der Klinik ist das anders organisiert, dass dann zum Schluss, wenn das Baby wirklich rauskommt, ein Arzt dazukommt. Und das ist auch genau richtig und stimmig so, dass man da dann Hand in Hand arbeitet. Aber ja, wir haben viel Selbstständiges tun und auch entscheiden, wie führe ich, wie laviere ich die junge Frau, die junge Familie durch den Geburtsprozess? Und das ist das, was, also mir kommt das Wort Selbstwirksamkeit. Ja, wir können uns da wirklich einbringen und haben dann auch Freude, wenn es gelingt. Und tatsächlich auch die Zusammenarbeit mit den Ärzten. Manchmal geben die uns grünes Licht und sagen, hey, also wir sind jetzt schon kurz davor, dass wir zum Kaiserschnitt in OP wollen. Aber vielleicht magst du noch mal eine Stunde ein bisschen Hex-Hex machen. Ich weiß auch nicht, was du da machst, aber mach mal. Vielleicht können wir uns den Kaiserschnitt sparen. Die Frau würde gerne spontan entbinden. Und manchmal gelingt es und manchmal nicht. Aber das ist das, was schon uns unsere Arbeit versüßt oder auch ja eine Zufriedenheit, eine Sinnhaftigkeit bringt. Hm. Ja.
Wir haben ja hier am Klinikum ein großes Mutter-Kind-Zentrum, also die Zusammenarbeit auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der Kinderklinik auch, für die Kinder intensiv. Sollte es mal zu einem Fall kommen, dass die Babys da Betreuung brauchen, da sind Sie, glaube ich, als Hebammen aber auch eng eingebunden in dieses Mutter-Kind-Zentrums-Team.
Also, für mich ist total schön, ich habe direkt nach der Ausbildung hier in Esslingen angefangen, weil ich gerne in ein größeres Haus wollte mit zwei Hebammen im Team. Also, dass ich immer auch damals als junge Hebamme die Rückkopplung habe, hey, ich habe die und die Situation, fällt dir was ein? Ich bin am Ende meines Lateins. Oder kannst du die Frau mal untersuchen? Ich komme gerade nicht weiter. Und bin tatsächlich dann auch privat hier kleben geblieben. Aber das ist für mich sehr stimmig. Und jetzt die Zusammenarbeit mit der Kinderklinik. Ich hatte in der Form immer den Vorteil, wenn mal ein Baby nicht fit ist oder schon gar in der Schwangerschaft im Ultraschall sich was abzeichnet, dass wir immer die Möglichkeit hatten, die Kinderklinik dazu zu rufen und eben auch schnell als Team dazu zu haben. Und früher gab es den Glasverbindungsgang noch nicht. Da sind die unten durch die Katakomben im Keller geflitzt. Heute Glasverbindungsgang ist sehr viel angenehmer und schöner. Und auch dann für die Eltern, wenn vielleicht das Kind drüben liegt und die Frau noch auf der Wochenstation, ist es sehr viel angenehmer, den Verbindungsgang zu nehmen. Ja, genau. Mutter-Kind-Zentrum heißt bei uns ja auch die Elternschule, die mit angeschlossen ist. Ja, da ist im Moment eher ruhig, ob Corona, aber auch das darf gerne wieder losgehen, wenn es dann noch luftiger wird.
Sie sind ja nicht nur Hebamme, sondern als Hebamme auch seit vielen Jahren sehr aktiv, die Eltern vorzubereiten bei Infoabenden. Sie kennen sicher viele Hörerinnen und Hörer, Infoabend für werdende Eltern. Kann man sich im Vorfeld in eine Klinik angucken und schauen, ob das für einen selber passt, als Familie oder als Paar dorthin zu gehen. Diese Elternabende begleiten Sie schon seit fast 10 Jahren mittlerweile. Also auch da haben Sie schon ganz, ganz viel Erfahrung, was denn die werdenden Eltern sozusagen sehr bewegt. Was gibt es denn da für Themen, die Ihnen da begegnen? Was sind denn so die Themen der Mütter oder auch der Väter natürlich? Heutzutage sind die ja ein wichtiger Teil.
Also tatsächlich ist Schwangersein vor allem im ersten Kind zunächst mal ein ziemlich großes Abenteuer für die Frau, für das junge Paar. Und in der Form ist Wissenshunger da. Was können wir an Informationen einsammeln? Was kann ich schon mal vorher eruieren, dass ich das Gefühl habe, ich kann da wirklich vertrauen und mich einlassen und mich wohlfühlen, dann, wenn es dann losgeht am Tag X? Ich glaube, dafür sind die Infoabende schon mal eine wunderbare Sache. Und dann, wenn ich auch schon mal so die Räume vielleicht ein bisschen anschauen kann, wenn ich schon mal mir vorstellen kann, ah ja, das sieht eigentlich wohnlich und sympathisch aus. Ich könnte mir, glaube ich, schon vorstellen, dort zu gebären. Oder auch zu erleben, wie gut arbeiten denn Hebamme und Frauenarzt zusammen? Also wie viel Hierarchie ist da? Hören die sich überhaupt zu? Und ich habe schon das Gefühl, das tut den Frauen, den Paaren oft gut, wenn die merken, Mensch, die spielen sich so den Ball ganz spielerisch zu, die reden miteinander. So würde ich gerne betreut werden, das fühlt sich gut an. Und ganz viele treffe ich dann natürlich nicht, wenn sie zum Entbinden kommen mit meiner Teilzeitstelle. Aber trotzdem haben die schon mal ein bisschen ein Esprit gespürt, schon mal einen Geruch so gerochen. Ah, ich glaube, so wie die miteinander umgehen, so möchte ich auch, dass mit mir umgegangen wird. Und das finde ich wichtig. Ich habe eine ganz süße Anekdote, als die Frage kam, kam die sofort, ist die hochgepoppt und es war so süß. Es war die Frage, wie viele Hebammen sind denn in den Schichten jeweils da? Und dann haben wir gesagt, naja, also zwei Hebammen sind immer da und geplant wäre, wenn wir dann irgendwie drei wären oder ein Zwischendienst, also noch eine dritte mit da wäre. Und dann meldet sich ein Mann und sagt, ja, aber wie entscheidet man denn, welche Hebamme wir denn kriegen? Können wir die uns aussuchen? Und dann musste ich echt so in mich reingrinsen, weil ich gedacht habe, ja, ich habe dann zu dem Mann gesagt, na ja, wir machen dann alle einen Catwalk den Kreißsaalgang entlang, der ist ziemlich lang und dann dürfen sie aussuchen, sie wollen die oder die. Und zwar total süß, weil es mussten alle lachen und zwar klar, da gibt's eine andere Notwendigkeit, als gefällt mir der jetzt ihr Gang, sondern ja, wer kennt vielleicht schon eine von den Frauen vom Vortag oder? Also da gibt's eine sinnige Hierarchie, wer wen übernimmt. Deshalb der Catwalk. Aber ich fand es damals sehr lustig und alle mussten lachen. Und ich war froh, wie ich irgendwie aus dieser für mich seltsamen Frage rauskam.
Ja, wenn man sich so das Revue passieren lässt, merken Sie dann einen Unterschied, was so an Themen vor 10 Jahren vielleicht noch, als Sie so die ersten Infoabende gemacht haben, relevant waren und heute? Oder ist es eigentlich über die ganze Zeit ähnlich geblieben? Wäre ja auch interessant.
Ich finde tatsächlich, dass die Frauen heute ein bisschen näher an der Operation dran sind. Also ich finde, vor 10 Jahren war vielleicht der Kaiserschnitt noch eher das zu Verhindernde, da will ich gar nicht hin. Oder nur, wenn Frauen wirklich Not hatten mit der Vorstellung, ich muss spontan entbinden. Heute habe ich das Gefühl, die Frauen haben zum Teil schon die eine oder andere Schönheits-OP oder die eine oder andere an sich machen lassen. Von dem her ist der OP-Saal nicht mehr so befremdlich oder erschreckend. Ich finde auch, dass ein bisschen mehr noch Verunsicherung da ist zum Thema Selbstverständnis. Ich bin eine Frau. Ich kann ein Baby austragen und ich kann das auch gebären und ich kann es hinterher auch stillen. Also da habe ich das Gefühl, wie wenn uns ein bisschen ein natürliches Gefühl und auch ein natürliches Selbstverständnis für unser Frausein verloren geht. Das finde ich oft schade, dass wir vielleicht gesellschaftsbedingt immer mehr unseren Mann stehen müssen und dann diese weiblichen Attribute. Ja, das kann ich und das traue ich mir zu. Und wenn ich da jemand an der Seite habe, der mich unterstützt, dann komme ich da durch. Finde ich, verändert sich ein bisschen.
Haben Sie auch das Gefühl, dass so das Internet eine Rolle spielt? Also die Eigenrecherchen, die man vielleicht da so betreibt und nicht immer in der Lage ist, das so gut einschätzen zu können, was einem da an Informationen begegnen?
Natürlich schätze ich das Internet total und nutze es auch jeden Tag, das ist keine Frage. Und trotzdem finde ich im Medizinbereich, aber noch mehr im Bereich Schwangerschaft und Geburt, bringt das Internet häufig viel Verunsicherung. Viel Verunsicherung im Sinne, ich gebe irgendwie eine Frage ein, der die Frage beantwortet oder die Antwort, die kommt, der weiß nicht, dass ich gerade schwanger bin, vielleicht eh schon Ängste habe und deshalb diese Frage google. Das heißt, häufig setzt sich noch mehr Verunsicherung obendrauf. Und auch die Foren, die ja oft gut gemeint sind und trotzdem kommt dann mal eine Frau wirklich ins Reden und sagt, und dann war es ganz schrecklich und dann war es ganz schlimm, wo ich denke, hallo, passt auf, was ihr euch reinzieht. Ihr habt den Satz gehört, der bleibt da drin. Auch wenn ich den manchmal gern wieder löschen würde, weil er mich verunsichert und nachts um drei heimsucht, dann habe ich irgendwie nicht gut für mich gesorgt. Also ich finde, auch da ist eine soziale Hygiene, ich weiß nicht, ob das stimmt, eine Hygiene der Gedanken für mich nötig, sich auch ein bisschen zu schützen. Wir sind nicht krank, aber wir sind verletzlichere Wesen, wenn wir schwanger sind. Wir sind schützenswert. Und manchmal tun wir es selber nicht, weil wir uns dann Sachen reinziehen. Und das weiß jede, wenn ich das anspreche, die uns nachher nicht gut tun. Von dem her kann man auch mal sagen, Mann, kannst du das mal googeln und ein bisschen, was dich schon erschreckt. Vielleicht ist der nicht ganz so nah dran. Vielleicht trägt das Baby nicht gerade unterm Herzen in seinem Bauch und kann dann sagen, das lasse ich sie nicht lesen. Und ich glaube, das war jetzt zugewandt und auch fürsorglich formuliert. Das kann ich sie lesen oder hören lassen. Also ich glaube, das wäre mein Vorschlag. Und sich da nicht noch mehr Verunsicherung zu holen, was man ja gar nicht will, sondern man wollte ja eigentlich eine Beruhigung haben. Und das andere, was ich auch nach wie vor wichtig und toll finde, ist einfach das lebendig gesprochene Wort. Weil wenn mir jemand gegenüber sitzt und mir was erzählt, dann merkt er auch, wie kommt es bei mir an? Habe ich es überhaupt richtig verstanden oder war das ein völliges Missverständnis? Also da geht es manchmal eher darum, sich jemand Erfahrenes zu holen, der sagt, ja, sowas gibt's vielleicht, aber ich habe das jetzt in 30 Jahren Berufserfahrung nie erlebt. Dann kann man eigentlich entspannen und sagen, na, dann wird's jetzt nicht gerade mir passieren. Von dem her, ja, würde ich da sicher raten, vorsichtig zu sein.
Also lieber zu den Infoabenden zu gehen oder den Frauenarzt oder die begleitende Hebamme zu fragen, wenn man da Unsicherheiten hat, um mit jemandem wirklich drüber zu reden, wie sich nur aus dem Netz die Eigenthemen rauszusuchen. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen und auf den Punkt will ich natürlich auch noch unbedingt eingehen. Die werdenden Väter ist ja heute ja schon fast selbstverständlich, dass die werdenden Väter bei der Geburt oder im Kreißsaal mit dabei sind. Ganz früher, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, in den 70er Jahren oder so. So ewig ist es auch noch nicht her, aber heute sind sie ja fester Bestandteil. Wie erleben Sie das mit den Vätern? Ist das hilfreich oder?
Ja, definitiv. Also ich würde in, weiß ich auch nicht, 98% der Fälle sagen, es ist wunderbar, dass die Partner dabei sind, dass sie miterleben, was die Frau erlebt, was sich ja nachher verbal ganz schlecht mitteilen lässt, was war da. Und ja, es tut gut. Wir Weißkittel sind, glaube ich, größtenteils, Scherz, nette Menschen. Aber es ist so wichtig, jemand Vertrautes dabei zu haben, indem man einfach auch mal politisch unkorrekt sagen kann, was hat die jetzt gemeint oder die war komisch oder geht's dir auch so wie mir. Also ich finde super, dass die Männer dabei sind und auch ja wirklich die Intensität dieses Prozesses Geburt mitzuerleben, die Frau zu unterstützen, vielleicht auch mal das Sprachrohr zu sein und zu sagen, hallo Frau Hebamme, auch wieder Scherz. Meine Frau braucht jetzt gerade was, könnten Sie mal kommen, wenn die Frau gerade nicht so gesprächig ist, was völlig legitim ist unter der Geburt. Ja, ich finde wichtig, dass die Männer dabei sind. Manchmal finde ich fast, da ist ein Druck auf den Männern, die müssen dabei sein. Wo ich manchmal auch sage, wenn ich merke, dass Männer zweifeln, vielleicht darf man auch formulieren, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ich weiß gar nicht, ob ich mit kann. Gibt es vielleicht eine Schwester, eine Freundin, die begleiten kann. Aber wie gesagt, ich finde, in den allermeisten Situationen sind die Männer unterstützend. Natürlich gibt es auch mal Männer, die noch Aufregung mit reinbringen oder gar Ungeduld mit reinbringen. Das ist schade und nicht hilfreich. Aber ich finde es nicht die Regel. Ich finde es eher die Seltenheit.
Was für verschiedene Möglichkeiten gibt es denn, ein Kind auf die Welt zu bringen? Wird das auch alles im Infoabend vorher erzählt oder entscheidet man das dann ganz spontan vor Ort, wie man das denn gerne hätte?
Wir haben vorher ein bisschen über die Hebammen gesprochen und tatsächlich finde ich schon, steht's und fällt's auch ein bisschen mit der Kollegin, die mich betreut, wie viel Input die da gibt. Also, ich denke, grundsätzlich geht's drum, die Medien vermitteln uns oft die Geburt als dreimal schreit die Mama ganz laut und beim vierten Mal schreit dann das Kind. Wenn man dann so Zahlen hört wie eine Geburt beim ersten Kind im Durchschnitt 12 Stunden, dann kriegen schon alle großen Augen und sagen, wie lang dauert das? Ja, 12 Stunden. Okay, ganz schön lang. Und da dann zu schauen, wie komme ich durch die Zeit gut durch? Also was mache ich denn, dass ich da gut durchkomme? Und da kann schon der Infoabend, aber eben auch im Idealfall Geburtsvorbereitung helfen, dass wir schon mal ein bisschen Info kriegen, was könnte mir denn gut tun? Warmes Wasser, Entspannungsbad, Aromaöle, Homöopathie, Akupunktur. Dann natürlich die ganzen schulmedizinischen Unterstützungsmöglichkeiten, Medikamente, auch mal Lachgas oder wenn es ganz schlimm ist, vom Schmerz her, PDA. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Und die Frauen haben sich vorher belesen, zudem ist man 9, fast 10 Monate schwanger, was ja auch wunderbar ist, dass es da Möglichkeiten gibt zu gestalten. Und beim ersten Kind sind die Frauen oft unsicher und sagen, können Sie mir sagen, was ich jetzt tun soll? Aber fast noch schöner ist, wenn die Frauen selber mehr nach innen lauschen und sagen, was ist denn gerade mein Bedürfnis? Friert's mich und bin ich müde? Mag ich lieber noch mal ins Bett mit einer warmen Wärmflasche? Oder habe ich eher das Bedürfnis, mich zu bewegen? Kann man nur wirklich im Einzelfall entscheiden, weil das so unterschiedlich ist, wie die Frauen da durchgehen.
Also ich habe bei der zweiten Geburt diesen wunderbaren Wehencocktail genossen, von dem ich im Vorfeld dummerweise den Fehler gemacht habe zu lesen, wie schrecklich das schmeckt. Und ich fand es dann eigentlich total lecker. Es war gar nicht schlimm. Also von dem her, gibt's den noch?
Ja, den gibt's noch. Wir machen aktuell nicht so viel damit. Aber wir haben gleich Frauen, die kommen und sagen, hallo, ich habe mein zweites, der Wehencocktail hat mir super geholfen und mein Baby kam. Und warum so? Soll es die Frau dann nicht wieder haben? Oder wenn Frauen sagen, ich mag gar nicht so gern schulmedizinisches Medikament nehmen. Wenn wir dann sagen, der Wehencocktail hat auch Sekt mit drin und ja, der macht auch ein kleines bisschen betrunken, wenn man jetzt 9 Monate nichts getrunken hat, sagen die Frauen, okay, was ist jetzt das kleinere Übel? Oder muss man auch wieder schauen, was stimmt denn für sie im Einzelfall? Aber ja, den gibt es noch. Und ich kenne den Spruch, der schmeckt, als hätte man ein Glas Mayonnaise gegessen, was ich ziemlich schrecklich mir vorstelle. Aber ich habe auch umgekehrt Frauen, die sagen, also ich rieche immer dran, weil wir den ja richten und da ist auch Aromaöl mit drin, dass ich auch denke, den kann man gut trinken. Es ist fast ein halber Liter. Das ist schon ein Wort. Also es ist schon intensiver.
Ja, mich hat der Sekt überzeugt damals. Da habe ich gedacht, gut, das kann nicht so schlecht sein. Genau. Ja, vielleicht noch mal zu einer besonderen Geburt. Wenn man so viele Geburten begleiten durfte wie Sie, haben Sie noch eine im Kopf, in Erinnerung, die Sie vielleicht dann doch ein bisschen mehr noch berührt hat als eine andere?
Ich bin auch ein bisschen Geschichtenerzählerin, von dem her, ja, ich hab viele Geburten, die mich auf eine besondere Art berührt haben. Die mir jetzt in den Sinn kommt, ist noch gar nicht so lange her. Es war in der Zeit, nachdem Syrien-Flüchtlinge zu uns kamen und somit auch in Kreißsaal kamen. Und ich habe die junge Frau übernommen. Die saß in der Gebärbadewanne, ihr Partner war bei ihr. Es war eine wunderbare Atmosphäre da drin mit schönen Kerzchen an und wirklich ruhig. Und trotzdem, als ich reinkam, dachte ich, wow, was ist hier passiert? Es war eine unglaubliche Schwere im Raum. Es war Trauer im Raum, nicht nur der Schmerz des Gebärens, es war ein anderes Leiden im Raum. Und ich habe dann vorsichtig nachgefragt. Und dann hat sie erzählt, dass sie ihren ersten Ehemann verloren hatte. Und ich hatte das Gefühl, dass ganz viel von dieser Trauer sich während dieser Wehen, während dieser Geburtsarbeit gezeigt haben. Das heißt, es war wirklich nicht leicht, in dem Raum zu sein, weil ich fand es einfach schwer, unendlich schwer. Da war ein Trauern und ein Druck da. Und trotzdem hat sie zunehmend auch dann Vertrauen gefasst zu mir, die ich frisch dazu kam, weil ich Schicht übernommen hatte, aber auch in dieses warme Wasser, in das Geschehen und wahrscheinlich auch in ihren neuen Partner, in ihren neuen Mann, der an ihrer Seite war und am Anfang auch so ein bisschen überfordert war. Für mich sehr verständlich in dieser Situation. Und dann ging die Geburt schön weiter und das Baby ist wirklich gut und schön geboren in dieser Badewanne. Und für mich war super eindrücklich dieser Wandel, diese Veränderung, als dieses Baby geboren war. Es war wirklich wie, ich weiß auch nicht, Phönix aus der Asche. Es war wie aus diesem tiefen Schmerz heraus ist so eine Freude in dieser Frau entstanden. Also meine Worte waren, die hat angefangen zu leuchten. Ich habe gesagt, wir können alle Kerzen und alles Licht ausmachen, weil die Frau leuchtet so. Die hatte wie diese ganze Trauerarbeit wie transformiert. Die ist da wie durch einen tiefen, schweren, auch nochmal psychischen Prozess gegangen. Es war wunderschön für mich. Die haben von mir gar nichts mehr gebraucht. Das finde ich die schönsten Geburten, wenn ich gar nicht viel machen muss. Wenn ich nicht die Macherin bin. Die Frau ist die Macherin. Die Frau mit dem Kind sind die Macher. Und so war das. Die hat da was, die konnte da durch was durchgehen und dann ist wirklich ein Licht angegangen. Einerseits dieses kleine Menschlein, das geboren wurde und wirklich schön und gut geboren wurde in der Wanne, aber eben auch die Schönheit, wie da wieder Freude und Licht da war und dann auch ein neuer Weg anfangen konnte. Das war für mich wirklich eine tiefe, schöne Erfahrung. Hm.
Ich stelle mir das ja schon sehr besonders vor, weil Sie als Hebamme und Ihre Kolleginnen sind ja für die Familien immer ein ganz besonderer Mensch, weil Sie da mit dabei sind bei der Geburt des Kindes. Und ich glaube, diese Menschen, die einen da in dem Moment, diesen besonderen Moment teilen, die bleiben einem in Erinnerung. Ich glaube, da sind Sie vielen in Erinnerung noch.
Ja, und das ist manchmal fast ein bisschen erschreckend, also auch bei Freunden oder Angehörigen, dass die dann sagen, du hast damals gesagt, und es ist dann schon 17 Jahre her oder so, dann sage ich, was habe ich gesagt? Also, dass das so eine Tiefe manchmal hat oder in so einen empfindsamen Raum reingesprochen wird, dass das denen bleibt und im Idealfall Kraft gibt. Aber wenn wir das Falsche sagen, wir das Gefühl haben, auch Kraft abzieht. Und deshalb muss man manchmal ja, wirklich sehr achtsam sein. Die Worte werden sehr auf die Goldwaage gelegt. Und trotzdem kann man auch so viel Gutes bewirken. Und ich glaube, das ist das Faszinierende an meinem Job. Yes. Ja.
Leider schaffen wir es nicht ganz, um das Thema Corona herumzukommen. Auch das hat natürlich im Bereich der Schwangeren und der Geburtshilfe nochmal für zusätzliche Unsicherheiten gesorgt, kann ich mir zumindest vorstellen. Wie haben Sie das erlebt?
Anstrengend. Anstrengend für alle Beteiligten und ich glaube, so geht es uns alle. Mühsam. Nochmal mehr Thema, was von der Geburtshilfe abzieht, also jetzt für uns Weißkittel, für die Frauen tatsächlich, für die Paare tatsächlich noch mal mehr Verunsicherung. Weil bin ich gesund, wenn es losgeht? Kann mein Mann dabei sein? Wie läuft das alles? Also einfach noch mal ein großes Paket Verunsicherung obendrauf. Was ich total spitze fand bei uns jetzt in Esslingen im Kreißsaal, wir hatten relativ schnell ein Gerät gekriegt, damit wir jeder Schwangeren, die zum Gebären kommt, einen PCR-Test abnehmen. Das hatte den Vorteil, dass wir innerhalb von weniger als einer Stunde den Befund hatten. Und sobald der PCR-Test negativ war, durfte die Frau die Maske runternehmen, sobald sie einfach im Raum alleine war oder mit uns war. Und das hat einerseits für ein gutes Gefühl bei allen Beteiligten geführt, nämlich wir Weißkitteln konnten entspannt sein, aber auch die Frau konnte eben ohne Maske gebären. Und das, finde ich, ist gut gelaufen. Wir haben eigentlich immer versucht, dass die Männer auch mit dabei sein dürfen. Wir haben viel Besuch draußen gelassen und zugemutet, dass dann mal die Großeltern das Kind erst sehen, wenn es nach Hause geht und. Aber wir haben immer versucht, die Väter dabei zu haben, weil es einfach so wertvoll ist, wenn die Männer da dabei sind.
Wunderbar. Vielleicht noch eine ganz wichtige Frage, die ich mir auch gestellt habe, zumindest beim ersten Kind. Das jetzt für alle, die ganz schwanger sind. Wann merke ich denn, wann ich in den Kreißsaal muss? Ich hatte immer Sorge, dass ich das nicht merke beim ersten. Woran merkt man's?
Also, das Gemeine ist, dass Wehen meistens ihrem Namen alle Ehre machen und wehtun. Also beim ersten hat man wirklich Angst, verschlafe ich das? Nein, wir verschlafen die Wehenschmerzen nicht, weil sie tun echt, echt weh. Also bei aller Begeisterung für den Geburtsprozess ist das echt schon auch eine Zumutung, was uns da der liebe Gott zugemutet hat. Also Sie verstehen mich, es tut wirklich weh, von dem her, nein, wir verpassen es nicht. Also die Ansage beim ersten Kind ist, regelmäßig kräftige Wehen alle 5 Minuten, zunehmend schmerzhaft werdend, zunehmend von der Kraft her werdend. Von dem her, ja, das ist was, das, da würden Sie auf jeden Fall losziehen. Der andere Grund wäre, wenn Sie einen Blasensprung haben, das heißt, wenn Fruchtwasser abgeht, das kann man nicht zurückhalten, ist um einen Bindungstermin grob 1 Liter Flüssigkeit, das merkt man schon wirklich sehr deutlich. Wenn unsicher, ob Blasensprung, müssten Sie auch kommen. Wenn es Blasensprung ist, bleiben Sie da. Wenn es kein Blasensprung ist, dürfen Sie auch wieder heim. Und das weiß eigentlich jede Schwangere, wenn es irgendwie vaginal blutet und Richtung Periode geht, das wäre definitiv ein Grund zu kommen, dass wir schauen.
Und dann kommt man auch einfach, oder?
Ja.
Oder da gibt es auch manchmal so Fragen, muss ich da vorher anrufen oder mich anmelden, also, oder komme ich einfach? Mhm.
Anmelden müssen Sie nicht. Anrufen hilft manchmal in diesen besonderen Zeiten, die wir gerade haben, dass manchmal einfach auch ein Kreißsaal überbelegt sein kann oder Unterbesetzung personell sein kann. Von dem her, wenn Sie sagen, ich habe eine halbe Stunde Anfahrt und fahre schon an 3 Kliniken vorbei, würde ich tatsächlich vorher anrufen. Ansonsten ist aber rund um die Uhr jemand da. Der Kreißsaal war in den letzten 32 Jahren nie unbesetzt, das kann ich so mal definitiv sagen. Aber wie gesagt, wenn Sie jetzt mit leichten Wehen oder Blasensprung sich auf den Weg machen und sagen, ich fahre ein ganzes Stück an, würde ich raten, im Kreißsaal anzurufen. Da kann man ganz normal anrufen und sich durchverbinden lassen im Kreißsaal.
Wunderbar. Dann wünschen wir allen Schwangeren eine wunderbare Schwangerschaft, eine glückliche und gesunde Geburt. Und Ihnen, liebe Frau Teller, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.